Die Watzke-Nachfolge ist geklärt. Lars Ricken wird neuer Geschäftsführer Sport. Für Sebastian Kehl ein deftiger Rückschlag oder doch eine Chance? Außerdem Enttäuschung pur. Bayer 04 stiehlt in letzter Sekunde den sicher geglaubten BVB-Sieg und Leipzig zieht davon. Trotzdem winkt die Königsklasse auch im kommenden Jahr, trotz der auffälligen Standardschwäche. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und es gibt reichlich was zu besprechen und wie das manchmal so ist, man legt sich ein paar Gedanken zurecht, man überlegt schon mal, welche Themen geht man in der aktuellen Ausgabe durch und dann muss man das Konzept mehr oder weniger komplett über den Haufen werfen. So ergeht es uns beiden Hübschen an diesem Montag. Hallo, Manni.
Hallo, du Hübscher. Wow, das war eine Begrüßung, Olli.
Geht's dir gut? Geflügeltes Wort. Danke, mir geht's gut. Kann mich über Arbeit momentan nicht beklagen. Ich denke, du auch nicht, denn es ist klar, worauf ich angespielt habe. An diesem Montag hat sich bei Borussia Dortmund reichlich was getan. Und zwar genau um 10.10 Uhr ist unser Tagesplan so ziemlich über den Haufen geworfen worden. Es hat nämlich, ja, ich denke, man kann schon sagen, eine aufsehenerregende Kehrtwende bei der Neustrukturierung des BVB gegeben. Nicht Sportdirektor Sebastian Kehl, sondern eben Lars Ricken wird neuer Sportgeschäftsführer und damit zumindest, ja, sagen wir mal so, Teilnachfolger von Hans-Joachim Watzke. Manni, es kam schon etwas überraschend, dass die Meldung, das ist ja eine Ad-hoc-Meldung gewesen, der BVB ist ja börsennotiert und deshalb dazu verpflichtet, solche wichtigen Entscheidungen sofort rauszuhauen. Aber wie gesagt, uns hat es schon ein klein wenig überraschend getroffen. Dich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir alle waren ja so ein bisschen eingestellt auf Sebastian Kehl als Nachfolger von Hans-Joachim Watzke. Allerdings hatten wir ja auch schon besprochen in den letzten Wochen, wir sind ja so ein Stück weit stutzig geworden, weil es eben noch keine Vollzugsmeldung gab. Wir aber alle so ein Stück weit auch, glaube ich, mit einer internen Lösung mal wieder, darauf kommen wir, glaube ich, später noch zu sprechen, detaillierter gerechnet haben. Deshalb gab es ja auch, glaube ich, gar nicht mal so viele Namen. Als es dann heute aber hieß, okay, Lars Ricken, war ich tatsächlich schon überrascht. Ging es dir ähnlich, Olli?
Ja, wobei, wie gesagt, du hast ja gesagt, wir hatten beide eigentlich mit einer internen Lösung gerechnet und es sah ja lange Zeit danach aus, als ob Sebastian Kehl, sagen wir mal, in der Pole Position im Rennen, ja, um diese Watzke-Nachfolge, also so ganz die Watzke-Nachfolge, ist es dann ja doch nicht, denn er wird ja jetzt Lars Ricken Sportgeschäftsführer, er wird ja nicht Vorsitzender der Geschäftsführung. Diesen Posten hat Hans-Joachim Watzke ja inne. 2005 ist er angetreten und Ende 2025 wird er ja auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausscheiden, dann auch diesen Vorsitz logischerweise der Geschäftsführung niederlegen. Aber immerhin, Lars Ricken wird jetzt also Sportgeschäftsführer. Das ist, wie gesagt, diese interne Lösung. Wir haben allerdings alle lange immer noch gedacht, es wird wahrscheinlich Sebastian Kehl. Ich persönlich habe eine externe Lösung. Also man hätte sich ja einen neuen Sportgeschäftsführer auch von außerhalb holen können. Ich habe diese Lösung immer für eher unwahrscheinlich gehalten, denn irgendwie, ich weiß nicht, der ranghöchste Entscheider in Sachen Fußball beim BVB von außerhalb ohne BVB-DNA, irgendwo hätte das nicht so richtig zum Verein gepasst und deshalb blieb Sebastian Kehl sozusagen für uns eigentlich immer im Rennen, auch wenn wir natürlich in den vergangenen Wochen auch bei unseren Recherchen, ich denke, da wird es dir ähnlich gehen, Manni, schon mal rausgehört haben, dass es auch durchaus Skeptik in Bezug auf Sebastian Kehl und eine Beförderung im Verein gegeben hat, oder?
Ja, das habe ich auch immer so gehört. Und wie gesagt, es war natürlich schon komisch, weil Sebastian Kehl, das lag für alle ja gefühlt auf der Hand. Und auch mit der Personalie Sven Mislintat wollte sich der BVB, auch wenn es gefühlt so ein offenes Geheimnis war in den letzten Wochen, ja trotzdem nicht hundertprozentig festlegen, weil es hieß, naja, man will jetzt erstmal die Watzke-Nachfolge klären und dann kann man das eben bekannt geben. Und eigentlich war für uns alle ja klar, naja, dann ernennt doch Sebastian Kehl, macht das öffentlich, dann könnt ihr Sven Mislintat öffentlich machen, dann hat jeder Klarheit. Und das, wie gesagt, hat uns alle stutzig gemacht. Lars Ricken als der Name fiel, beziehungsweise als ich ihn heute gelesen habe. Klar, jeder in Dortmund kennt ihn. Ich glaube, er ist natürlich auch aufgrund seiner Vergangenheit natürlich wahnsinnig beliebt und hat auch, wenn man auch einfach mal drauf guckt, was er denn jetzt in den letzten Jahren gemacht hat. Er war Direktor Nachwuchsleistungszentrum und dort hat er ja wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Auf der einen Seite immer mal wieder Talente hochgebracht, die gefördert und dann auch auf nationaler Ebene mit den U-Mannschaften eben Titel eingeheimst. Von daher hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht und Olli, er hat ja, glaube ich, schon auch direkt nach seiner Karriere sich ja so ein bisschen festgelegt, dass er ja in diese Management-Richtung gehen möchte.
Absolut. Also blicken wir nochmal, wobei das für die allermeisten BVB-Fans wirklich Eulen nach Athen tragen ist. Aber blicken wir trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Vita von Lars Ricken. Ur-Dortmunder, stammt aus Ewing, Stadtteil im Dortmunder Norden. Übrigens ein relativ prominenter Stadtteil. Auch Michael Zorc, der ja auch eine Karriere als Spieler und als Funktionär gemacht hat, kommt dort her. Lars Ricken hat zwischen 1993 und 2007 für den BVB gespielt und unvergessen ist er natürlich aufgrund seines Siegtreffers im Champions-League-Finale 1997 gegen Juventus Turin 3:1 und jetzt Ricken lupfen. Marcel Reif hat damals die Fernsehübertragung gemacht. Das ist ein geflügelter Spruch mittlerweile, diese Kommentierung dieses 3:1 Siegtreffers mit diesem in der Tat schönen Lupfer über Angelo Peruzzi hinweg. Und 2008, als er seine Karriere ein Jahr zuvor beendet hatte, da hat er schon ein Trainee-Programm in der Verwaltung des Vereins absolviert, hat Einblicke eigentlich so in die wesentlichen Bereiche der Vereinsadministration bekommen. Und im gleichen Jahr wurde er dann ja auch schon Nachwuchskoordinator. Und seit dem 1. Januar 2021 ist er jetzt auch Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Und das ist im Prinzip, sagen wir mal, seine Visitenkarte. Das NLZ von Borussia Dortmund leistet richtig, richtig gute Arbeit. Das hat auch Reinhold Luno, der Präsident des BVB, nochmal hervorgerufen. Er hat gesagt, das NLZ gehörte in den letzten Jahrzehnten zu den mit Abstand erfolgreichsten in ganz Deutschland. Der BVB feiert mit dem eigenen Nachwuchs nicht nur regelmäßig Titel, sondern sehr viele Talente haben auch den Sprung in den BVB-Profikader geschafft in den letzten Jahren. Zahlreiche Talente haben es in die verschiedenen europäischen Ligen geschafft und natürlich ihre Marktwerte vervielfacht. Was bedeutet, der BVB hat mit diesen Nachwuchstalenten, die sozusagen unter der Oberaufsicht von Ricken ausgebildet worden sind, viel, viel Geld verdient. Und das sprach für Lars Ricken. Das hat, wie gesagt, der BVB-Präsident Dr. Reinhold Luno erklärt. Luno hat übrigens eine Schlüsselrolle bei der Besetzung der Geschäftsführung. Das hängt damit zusammen, dass er als Präsident des e.V. gleichzeitig auch den Vorsitz des Präsidialausschusses innehat. Und dieses Gremium entscheidet über die Zusammensetzung der Geschäftsführung. Muss man dazu aber auch wissen, dieser Präsidialausschuss hatte im Januar, als Hans-Joachim Watzke, Manni und ich waren ja dabei, in Marbella im Trainingslager sein Ausscheiden angekündigt hat, hatte Watzke dort den Auftrag erteilt, eine personelle Konzeption für die Neuordnung der Geschäftsführung zu erstellen. Ergo, es ist also Watzke, der sich jetzt für Ricken und damit natürlich auch gegen einen möglichen Sportgeschäftsführer Sebastian Kehl entschieden hat. Ja, und für mich ist natürlich die spannende Frage, was bedeutet das für Sebastian Kehl? der ja nicht nur medial gespielt worden ist als neuer Sportgeschäftsführer und der sich selber, hat er ja auch nie einen Hehl draus gemacht, Hoffnung auf diesen Posten gemacht hat. Manni, was glaubst du? Ich könnte mir vorstellen, so ganz leicht ist das für Sebastian Kehl erstmal nicht zu schlucken, diese Entscheidung.
Nein, das ganz sicher nicht. Also das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen hatte mit Lars Ricken heute, als wir die Informationen bekommen haben, dass ich mir dachte, armer Sebastian Kehl, also für den muss das, glaube ich, naja, den wird das jetzt nicht so überrascht haben wie uns, das wird wahrscheinlich schon sich so angebahnt haben, aber für den ist das natürlich schon ein schwerer Schlag. Wir erinnern uns mal zurück, im März war er ja im Stahlwerk Doppelpass von Sport 1 und hat dort ja auch ganz offensiv sein Interesse an dieser Stelle geäußert, hat von einem logischen nächsten Schritt gesprochen und ist ja wirklich so aufgetreten, als wäre er bereit. Und ich glaube, er war es auch. Auf der anderen Seite muss man, und je länger ich drüber nachdenke, über diese Besetzung, desto mehr verfestigt auch sich bei mir so ein Stück weit auch die Überzeugung, dass es vielleicht auch, vielleicht trotzdem ein logischer Schritt war. Du hast es angesprochen, Lars Ricken hat ein Trainee-Programm absolviert, der kennt diese ganzen Abteilungen, hat sich dieser Management-Laufbahn so ein bisschen auch verschrien und Sebastian Kehl hat diesen Geschäftsführerposten jetzt gerade mal seit 2 Jahren. Das heißt ja gar nicht, dass er nie aufsteigen
den Sport-
wird. Dass er nie,
Genau.
Ja. Ah ja. Danke.
Ja, man kommt manchmal wichtiger mit diesen ganzen Titulierungen gleich durcheinander. Das,
da ja, muss man ja, aufpassen. Absolut richtig. Nein, genau. Du sagst es, der ist jetzt 2 Jahre als Sportdirektor tätig und ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach zu früh gekommen wäre, dass man ihm jetzt schon wieder den nächsten Schritt zutraut. Zumal, glaube ich, Sebastian Kehl auch jemand ist, der schon auch ganz gerne ganz nah an der Mannschaft arbeitet, der gerne in der Kabine dabei ist, der auch auf der Trainerbank bei Spielen ganz gerne sitzt und da versucht, Einfluss zu nehmen. Also klar, mein erster Gedanke war auf jeden Fall Niederlage für Sebastian Kehl, aber vielleicht ist es ja auch eine kleine Chance, auch wenn, ich weiß nicht, wie du es siehst, Olli, es bestimmt für ihn nicht ganz leicht war, oder?
Also davon gehe ich ganz sicher aus. Ich fühlte mich auch sofort an diesen Auftritt von Sebastian Kehl im Doppelpass erinnert, wo er halt dann, wie du schon gesagt hast, erklärt hat, es wäre für ihn ein logischer Schritt, wenn er Geschäftsführer würde. Interessant ist, ich hatte unmittelbar nach diesem Doppelpass-Auftritt von Sebastian Kehl dann auch mal so rumgehört, nachgehakt, wie sieht's denn aus, wie geht's denn so voran? Und das sind dann immer so, ja, ich nenne es mal inoffizielle Recherchen. Also logischerweise, damals stand die Entscheidung ja noch nicht fest und logischerweise wird dann jemand, der dann auch bereit ist, mal seine Einschätzung, wenn er jetzt Mitglied in irgendeinem Gremium bei Borussia Dortmund ist und man die Gelegenheit hat, mit ihm zu telefonieren, dann teilt er vielleicht seine Einschätzung mit, aber dann wird er niemals sagen, ich sowieso gebe sozusagen dieses Zitat frei. Deshalb blieb das immer so ein bisschen in der Grauzone. Aber ich habe schon rausgehört, dass sowohl bei einigen Mitgliedern im Präsidialausschuss als auch in der Geschäftsführung dieses, ja, sagen wir mal, vielleicht etwas forscher Auftreten von Sebastian Kehl, dass das nicht bei jedem ganz gut angekommen ist. Und hinzu kam natürlich auch, dass es lange Zeit in der aktuellen Saison, wo es natürlich in der Bundesliga enttäuschende Leistungen der Mannschaft gegeben hatte über weite Strecken, es immer wieder, die haben wir ja auch geführt, Diskussionen über die Kaderzusammenstellung gegeben hat. Und für die ist nun mal der Sportdirektor verantwortlich. Das ist auch immer, so habe ich es empfunden, ein bisschen ungerecht gewesen. Denn ich finde, dass Kehl kaum, auch wenn er natürlich als Sportdirektor, sagen wir mal, ein wesentlicher Faktor ist, auch was Vorschläge von Transfers angeht. Aber ich finde, man kann ihn kaum für alle Entscheidungen haftbar machen. Erinnere hier nochmal an den vergangenen Sommer. Da hat es ja wirklich einen Dissens gegeben zwischen Sebastian Kehl als Sportdirektor und Edin Terzic als Trainer. Damals ging es um den Mexikaner, defensiven Mittelfeldspieler Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Kehl wollte ihn unbedingt. Edin Terzic jedoch hat dafür plädiert, weiterhin auf Emre Can zu setzen. Den hat er dann ja sogar zum Kapitän befördert. Und beispielsweise Hans-Joachim Watzke als Vorsitzender der Geschäftsführung und auch dessen Berater Matthias Sammer, die folgten dann halt dem Trainer. Im Nachhinein ist man manchmal schlauer. Emre Can spielt nicht unbedingt eine gute Saison. Und Edson Alvarez hat bei West Ham United eine sehr, sehr starke Spielzeit bislang hinter sich gebracht, hat seinen Marktwert sogar noch mal gesteigert. Also wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es um Transferentscheidungen geht. Ich weiß, viele Transferentscheidungen, mit denen man jetzt nicht so zufrieden ist, die hat man dann an Sebastian Kehl festgemacht, sei es beispielsweise Niklas Süle, der ja noch nicht ansatzweise das gehalten hat, was sich der BVB von ihm versprochen hat. Andererseits, letztendlich sind diese Transferentscheidungen immer sozusagen gemeinschaftlich abgesegnet worden und natürlich hat der Trainer da auch immer ein entscheidendes Wort mitzureden. Ich glaube, dass es bei Watzke trotzdem ein Umdenken in Bezug auf Sebastian Kehl gegeben hat. Tatsächlich wird wohl auch erwogen worden sein, vielleicht sogar einen externen Geschäftsführer zu holen. Man hat sich dann doch für die interne Lösung entschieden. Und ja, wenn wir dann bei der internen Lösung sind, dann wiederum muss man sagen und voraussetzen, dass es Zweifel an Sebastian Kehl gegeben hat, dann wiederum muss man sagen, ist Lars Ricken eigentlich, auch wenn bislang keiner drauf gekommen ist, auch das soll es heutzutage im Online-Zeitalter geben.
Ja, hat mich sogar auch gewundert.
Ja, in der Tat. Ne? Ich habe keinerlei Spekulationen mit diesem Namen Ricken gelesen. Aber wenn man sich das dann richtig überlegt, dann ist es ja doch eine naheliegende Lösung intern. Denn viele Alternativen hätte es dann sonst nicht mehr gegeben. Ne?
Nein, da gebe ich dir absolut recht. Wenn wir uns das mal angucken, Olli, also wir haben jetzt die Geschäftsführung, die dann nach Watzke, muss man ja immer beachten, er ist ja trotzdem noch bis Ende 25 weiterhin Vorsitzender der Geschäftsführung. Da haben wir dann Thomas Tress, da ändert sich nichts. Sie haben übrigens auch verlängert, genauso wie Carsten Kramer, genau. Bis 2027. Und dann eben wird Lars Ricken in dieses Trio komplementieren, kann man sagen. Und dann hast du darunter eben ein Sebastian Kehl und darunter dann wieder einen Sven Mislintat. Jetzt ja. Hast du schon gesagt, naja, der Ricken wird eben die ein oder andere wichtige Aufgabe dann natürlich dort auch übernehmen, ist dann verantwortlich eben für den Sport. Sven Mislintat, von dem wir ja auch wissen, du nennst ihn immer Diamantenauge, der wird dann den Bereich mit Schwerpunkt Kaderplanung übernehmen. Was sind denn dann eigentlich noch Kehls Aufgaben als Sportdirektor?
Naja, man darf eins nicht dabei vergessen. Erinnern wir uns mal an die Zeit zurück, als Michael Zorc Sportdirektor beim BVB war. Hans-Joachim Watzke, Sportgeschäftsführer und in Personalunion natürlich auch Vorsitzender der Geschäftsführung. Und damals war er der wichtigste Mitarbeiter von Sebastian Kehl, eben jener Sven Mislintat, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der BVB Verpflichtungen hat tätigen können, wie die eines Robert Lewandowski, wie die eines Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa, man könnte die Liste fortsetzen, auch Ousmane Dembélé ist auf seinem, in Anführungsstrichen, Mist gewachsen, auf dem von Sven Mislintat. Und im Grunde genommen unterscheidet sich jetzt die Konstellation, wie sie ab dem 1.5. gelten wird, denn also sowohl Ricken tritt sein Geschäftsführeramt am 1.5. an, als auch Sven Mislintat, der dann offiziell den Titel eines technischen Direktors bekommt. Aber das stand auch explizit drin in der Mitteilung des Clubs von heute Vormittag mit dem Schwerpunkt Kaderplanung. Also insofern ist diese Konstellation gar nicht mal so großartig anders, als sie früher auch einmal gewesen ist. Yeah, es gibt nur eine gewisse, Moment, ganz kurz nur noch, es gibt nur eine gewisse Brisanz, weil Damals ist es so gewesen, dass Sven Mislintat sozusagen der engste Mitarbeiter von Michael Zorc gewesen ist. Das heißt, Michael Zorc hat ihn ausgesucht und Michael Zorc hat dafür gesorgt, dass er auch eingestellt wurde. Diesmal ist es etwas anders. Diesmal ist sozusagen diese Entscheidung von Hans-Joachim Watzke vorbereitet worden und dann vom Präsidialausschuss abgesegnet worden. Das heißt, bei der Entscheidungsfindung, Sven Mislintat zurückzuholen, da ist Sebastian Kehl, ich will jetzt nicht sagen, übergangen worden, aber die Initiative ging nicht von ihm aus. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass die beiden damals, als Sebastian Kehl Sportdirektor beim BVB geworden ist, auch in einem Konkurrenzverhältnis zueinander gestanden haben. Also für mich wird der entscheidende Punkt sein, gelingt es, Sebastian Kehl und Sven Mislintat vielleicht auch ein paar persönliche Differenzen aus der Vergangenheit beiseite zu schieben und im Sinne des Vereins gemeinsam zu arbeiten, dann könnte ich mir vorstellen, ist diese aktuelle Konstellation, die sicherlich nicht die Wunschkonstellation von Sebastian Kehl ist, durchaus erfolgversprechend. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist wahrscheinlich auch nicht die absolute Wunschkonstellation von Sven Mislintat, dass er im Organigramm sozusagen unter Sebastian Kehl angeordnet ist. Also das ist für mich die spannende Frage, das ist für mich die entscheidende Frage, die dann letztendlich Aufschluss darüber geben wird, ob diese neue Struktur beim BVB auch belastbar ist. Das zeugt dazu, gut miteinander zusammenzuarbeiten und sich auch zu ergänzen. Also Sven Mislintat mit seiner Fähigkeit, Spieler aufzuspüren, sie zu entdecken, früh an sie heranzutreten. Und andererseits auch die Fähigkeit von Sebastian Kehl, der so mehr das Große und Ganze in diesem Profi-Leistungszentrum im Auge hat, als zu sagen, wo müssen wir uns in der medizinischen Abteilung verbessern, was können wir vielleicht grundsätzlich auch besser machen, in der psychologischen Betreuung von Spielern, wo können wir die Integration von neuen Spielern verbessern. Also das könnte schon gut funktionieren, nur die handelnden Personen müssen sich halt zusammenreißen und Eitelkeiten beiseite schieben. So
ja, sehe ich das. Ja, ich sehe das sogar ganz ähnlich, Olli. Also ich finde, du hast es echt sehr, sehr gut beschrieben und auf den Punkt gebracht. Ich glaube auch, dieses Verhältnis zwischen Ricken und Kehl wird nicht so kompliziert sein als das zwischen Sebastian Kehl und Sven Mislintat. Du hast angesprochen, die waren damals schon Konkurrenten und auch Sven Mislintat war ja, als wir uns über diese ganze Nachfolgelösung Gedanken gemacht haben, ja auch ein Kandidat, wo wir gesagt haben, naja, Sven Mislintat eigentlich auch ein prädestinierter Sportdirektor, da sitzt aber Sebastian Kehl, von daher müsste der einfach aufrücken und dann wäre es auch wieder dann würde diese Konstellation auch wieder aufgehen. Also irgendwie stehen sie ja immer so ein bisschen in so einem Konkurrenzdenken, glaube ich, die beiden. Zudem sind, glaube ich, auch beide von ihrem Typ her, so gewisse Alpha-Tiere. Und ich glaube, da steckt schon auch ziemlich viel Konfliktpotenzial drin. Also das, was du auch schon beschrieben hast. Und ich glaube so, wenn man auf diese Personen blickt, was sie mitbringen und so, würde ich sagen, naja, eigentlich ist diese Führung ziemlich gut und breit aufgestellt. Wenn man denn diese, sag ich mal, persönlichen Eigenheiten einfach so ein bisschen hinten anstellt und versucht, an einem Strang zu ziehen. Also ich glaube, das kann funktionieren, muss nicht. Die Gefahr ist da, dass es auch in die Hose geht. Interessant ist es ja auch, weil ja viele Fans, wie du auch schon gesagt hast, sich ja dann doch auch mal eigentlich eine externe Lösung einfach mal gewünscht hätten. Jetzt holst du natürlich wieder einen, der den Verein in- und auswendig kennt. Glaubst du, das könnte auch wieder dann auch zur nächsten Saison auch wieder ein Problem, zu einem Problem führen?
Gute Frage. Also ich persönlich, ich begleite den BVB ja jetzt schon relativ lange und ich habe vor kurzem in einem Telefonat mit einem Entscheidungsträger von Borussia Dortmund mal meine Einschätzung zum Besten gegeben. Ich kann den Namen jetzt nicht nennen, des Gesprächspartners. Und ich habe gesagt, es würde sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlen, wenn man beispielsweise jetzt gerade für die Geschäftsführung jemanden von außerhalb geholt hätte. Irgendwie habe ich das Gefühl, das passt nicht so richtig zur BVB-DNA, wenn der ranghöchste Entscheider in Sachen Fußball keinen BVB-Stallgeruch gehabt hätte. Ich glaube, dass man mit Sven Mislintat jetzt wieder jemanden neu dazu bekommen hat, der ja sicherlich auch, das ist etwas, was ihn vielleicht auch weiterbringt, auch als Persönlichkeit, der natürlich seine Erfahrungen jetzt gesammelt hat. Er war bei Arsenal, er war beim VfB Stuttgart, wo er großartige Arbeit geleistet hat. Also das muss man sagen. Ein Großteil der Mannschaft des VfB Stuttgart, die diese tolle Saison spielt, ist von Sven Mislintat zusammengestellt worden. Gut, Ajax Amsterdam, das war jetzt keine so besonders glückliche Station für ihn, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber auch das bringt ihn vielleicht, sagen wir mal, als Persönlichkeit etwas weiter. Er hat sehr viel BVB-Herzblut. Er kommt jetzt hierhin wieder zurück und er findet hier natürlich Möglichkeiten vor mit dem Budget, die viel besser sind als die Möglichkeiten, die er beim VfB Stuttgart hervorgefunden hat.
Ja.
Kam ja, da war der Abstieg aus der ersten Liga damals nicht mehr zu verhindern und hat in der zweiten Liga quasi dann den Neuaufbau in die Wege geleitet. Also ich glaube, das ist schon eine gute Konstellation insofern, dass es sehr, sehr gute Leute sind, die sehr viel mitbringen, die auch sehr unterschiedliche Talente mitbringen. Kommen wir noch mal zurück auf Lars Ricken. Das wird schon sehr interessant werden, wie er quasi dann diesen Geschäftsführerjob mit Leben füllen wird. Denn klar, er hat eine Riesenvita in diesem Verein hinter sich gebracht. Auf der anderen Seite, es ist natürlich ein erheblicher Unterschied, ob du sozusagen Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bist oder jetzt dort in der Geschäftsführung bist. Und das finde ich ganz interessant, weil es wurde ja zuletzt auch immer so ein bisschen gemutmaßt, na, als man so merkte, man rückt jetzt vielleicht doch von der Beförderung Kehl eher wieder ab, ob Hans-Joachim Watzke jetzt nicht einen Rückzieher macht und doch noch länger bleibt. Nein, es bleibt beim Zeitplan und er hat auch Wort gehalten. Er gibt sozusagen die sportliche Gesamtverantwortung ab. Andererseits, dadurch, dass mit Lars Ricken jetzt jemand kommt, für den das sicherlich schon ein großer Sprung sein wird, aus der Jugendabteilung jetzt sozusagen an die Spitze des BVB. Das wird natürlich jemand sein, der Einarbeitungszeit braucht. Und tja, wer wird ihn einarbeiten? Logischerweise Hans-Joachim Watzke. Das ist ja ganz klar. Mhm. Auch Matthias Sammer beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, wird auch beratend zur Verfügung stehen. Er war ja bisher der persönliche Berater von Hans-Joachim Watzke, hat ein gutes Verhältnis immer schon gehabt zu Lars Ricken. Also sagen wir mal so, Lars Ricken wird Hilfestellung bekommen in dieser neuen Konstellation. Und nur, Manni, wir können uns jetzt noch eine halbe Stunde oder von mir aus noch eine Stunde oder noch länger darüber unterhalten. Wie es dann tatsächlich ausgehen wird, wissen wir nicht. Klar ist, auch das wurde in der Mitteilung ja zum Ausdruck gebracht, Sebastian Kehl soll bleiben. Es gab ja viele, die sagen, okay, das könnte jetzt sein, dass das Ende von Sebastian Kehl auch als Sportdirektor sein wird. Offiziell, so die Verlautbarung von Borussia Dortmund, wird es nicht so sein. Im Gegenteil, es soll sogar über eine Vertragsverlängerung gesprochen werden im Sommer.
Ganz genau, ganz genau. Also ich habe mich heute dann auch nochmal intensiver natürlich umgehört und also wie du schon sagst, es ist eigentlich genau das Gegenteil davon, dass man sagt, naja, man möchte jetzt Sebastian Kehl so ein Stück weit absägen, sondern man möchte definitiv mit ihm weitermachen und es soll auch schon so die ersten Annäherungen gegeben haben. Im Sommer soll das dann Lars Ricken weiterverhandeln mit Sebastian Kehl, aber da sieht es eigentlich schon so aus, als würden sie auch gerne nach Sommer 2025, solange geht Kehls Vertrag ja beim BVB, auch gerne weitermachen wollen. Und ich glaube, Sebastian Kehl an sich macht ja seine Stelle, seine Position auch wahnsinnig Spaß. Er füllt die auch mit sehr viel Herzblut aus, deshalb glaube ich, könnte er auch in Zukunft, wenn das alles funktioniert, auch dann noch ein wichtiger Faktor sein. Und wer weiß, was in 2, 3 Jahren ist, dann werden die Karten irgendwie wieder neu gemischt. Dann hat Sebastian Kehl vielleicht noch mehr Erfahrung gesammelt und ja, vielleicht ist er dann eher an Position 1 für eine eventuelle ja, Position in der Geschäftsführung. Also man weiß es ja nie.
Oh Mann, da greifst du aber ganz weit vor.
Ja, ja, das ist viel zu weit. Ich glaube, fest steht auf jeden Fall, egal wie lange und intensiv Hans-Joachim Watzke Lars-Ricken einarbeitet, ein zweiter Watzke würde auf keinen Fall werden. Ich glaube, allein schon vom Typ her ist er da ein bisschen zurückhaltender und arbeitet, glaube ich, lieber dann auch mal im Stillen.
Ja.
Und sucht, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt den Mittelpunkt. Was ich übrigens auch mir vorstellen könnte, dass es für ja, das ein oder andere Talent jetzt mit eben Lars Ricken, der jetzt im Nachwuchs gearbeitet hat und auch mit Sven Mislintat, vielleicht auch da so eine kleine oder eine höhere Chance jetzt gibt, dass man einfach dadurch jetzt noch mehr in den Fokus rückt. Also vielleicht ist das auch gar kein schlechtes Zeichen an die Jugendschmiede des ja. BVB. Vielleicht sieht man da ja auch dann ja schon erste Erfolge im nächsten Jahr, wer weiß.
Also das könnte ich mir übrigens sehr gut vorstellen, ja.
Ja, übrigens, Olli, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, einer, der im Verein ist, ein Spieler, der konnte übrigens mit dem Namen Lars Ricken nicht so viel anfangen. Hast du es mitbekommen heute?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ernsthaft? Wer denn?
Ja, ja, heute finden ja die Laureus Awards, werden heute ja verliehen in Madrid. Also das ist eine Sportauszeichnung.
Ja.
Und da wurde Sebastian Allaire, der ist nämlich für das Comeback des Jahres nominiert, wurde von einem Journalisten darauf angesprochen, auf diese Personalie. Und dann hat Allaire einfach nur zurückgefragt, who, also wer. Und dann hat der Journalist nochmal gesagt, naja, Lars Ricken. Und dann hat Sebastian Allaire gesagt, wusste ich nicht, ich habe mir heute auch noch nichts angeguckt. Danke, dass Sie es mir mitgeteilt haben, hat dann noch gelacht und hat dann gesagt, naja, wir werden sehen, bis jetzt wusste ich nicht, wer es wird, aber ja, mal gucken. Fand ich sehr amüsant, musst du dir angucken.
Ja, 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 ja. Also ich glaube, in Dortmund selbst wie gesagt, ich sitze hier ja in unmittelbarer Nähe zum Borsigplatz, ich glaube, in Dortmund selbst wird man kaum jemanden finden, der Lars Ricken nicht kennt.
Ja.
Wie gesagt, große Historie mit diesem Club und jemand, der immer diesen Verein wirklich auch lebt. Das muss man wirklich sagen. Der sich da durchgesetzt hat, der auch sich reingearbeitet hat in dieses ganze Thema Jugendarbeit, was ja auch sehr, sehr komplex mittlerweile ist, was ja auch sehr viel mit Scouting zusammenhängt. Und ja, Manni, ich glaube, du wirst recht haben. Das ist sicherlich ein Zeichen, gerade auch für junge Spieler, dass der BVB sich möglicherweise zukünftig auch wieder mehr in diese Richtung bewegen wird. Es war ja jetzt auch so ein bisschen so, dass man gerade, wenn man die vergangenen Transfers sich angeschaut hat, der eine oder andere vermisst logischerweise auch diese jungen Rohdiamanten, die der BVB ja hervorgebracht hat in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch diese jungen internationalen Top-Talente, die der BVB in der vergangenen Dekade immer wieder sozusagen aus dem Hut gezaubert hat, dann gefördert hat, dann für teilweise sehr, sehr viel Geld verkauft hat. Und genau dafür steht natürlich auch Sven Mislintat und Ricken ebenfalls. Und gleichzeitig hat man dann natürlich auch jemanden mit Sebastian Kehl, der, ich würde mal sagen, ja, insgesamt ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hat, wie ich sag mal, der komplette Unterbau einer Profimannschaft, wie der optimiert werden kann mit den ganzen Verästelungen, psychologischen Betreuung, Optimierung beispielsweise auch von Trainingsinhalten, medizinische Betreuung. Also fachlich, glaube ich, haben wir schon mal gesagt, aber man kann es nur noch mal unterstreichen. Ich sag, glaube ich, fachlich gibt es kaum etwas an dieser Konstellation auszusetzen. Nur wie gesagt, das Entscheidende ist dann ja häufig, wie arbeiten die handelnden Personen tatsächlich miteinander zusammen? Und da bin ich dann sehr, sehr gespannt.
Ja, ich auch. Also ich glaube, wir sind beide vorsichtig optimistisch, auch wenn es jetzt eben nicht so wurde wie erwartet, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut. Und würde sagen, ich leite mal ein bisschen über. Also auch wenn Sebastian Allaire vielleicht Lars Ricken nicht kennt. Ein Spieler, den sie jetzt wahrscheinlich in Dortmund auch so schnell nicht mehr vergessen werden, ist Josip Stanisic. Und aufgrund dieses Last-Minute-Last-Second-Tores am Wochenende. Wir erinnern uns zurück, BVB war gegen den Tabellenführer, gegen den deutschen Meister dieser Saison, so nah dran, ihn zu stoppen, diese Serie von 44 Pflichtspielen in Folge, jetzt sind 45 Pflichtspiele in Folge, nicht verloren zu haben, zu durchbrechen. Und ja, dann kam die 7. Minute, glaube ich, der Nachspielzeit war es, und eine Ecke, eine Standardsituation, und dann köpft Josip Stanisic ausgerechnet eine FC Bayern-Leihgabe, dazu sagen für alle Dortmund-Fans, damit es noch dramatischer klingt, köpft den dann ein, und dann stehst du am Ende nur mit einem Punkt da. Wahnsinnig bitter, oder Olli?
Ja, definitiv. Also, aber Spiele dauern halt in dieser Bundesliga-Saison so lange, bis Bayer Leverkusen es trotzdem noch schafft, entweder zu gewinnen oder zumindest eine Niederlage abzuwehren, wie es dann am Sonntag im Signal Iduna Park der Fall gewesen ist. Und wenn man dieses Spiel so Revue passieren lässt, dann muss man sagen, natürlich ist das vom Endergebnis her bitter, überhaupt keine Frage. Aber wenn man die 90, oder es waren dann ja in der Tat 97 Minuten, wenn man sich die nochmal vor Augen führt, also ich persönlich bin der Meinung, es ist dann schon, auch wenn es für Borussia Dortmund in diesem Fernduell mit RB Leipzig um Platz 4 ein Rückschlag gewesen ist, ich glaube, es ist dann doch ein gerechtes Remis gewesen. Oder würdest du mir da widersprechen?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich fand es auch gerecht, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet. Natürlich, wenn du den einen fragst, der sagt mit der Leverkusen-Brille, naja, eigentlich hatte der BVB keine Chance. Auf der anderen Seite sagen die Dortmunder, die Leverkusen hatten keine Chance. Und es war auch so ein bisschen so ein Abtasten, so ein bisschen so ein Schachspiel. Man hatte so das Gefühl, die einen konnten nicht mehr, die anderen wollten irgendwie nicht mehr, waren vielleicht auch noch von der Meistersause unter der Woche ein bisschen verkatert, wie auch immer. Also ich glaube, es gab wieder zwei verschiedene Meinungen. Ich glaube, es war nicht das größte Fußballspektakel, was wir in der Saison gesehen haben, wurden aber natürlich auch unter der Woche mit der Champions League letzte Woche ein bisschen verwöhnt. Ich würde sagen, wir hören mal rein, was Niklas Füllkrug nach dem Spiel über die Leistung gesagt hat und wie er den BVB grundsätzlich gesehen hat.
Ja, ist sehr bitter, fühlt sich sehr bescheiden an. Ich glaube, wir waren sehr nah dran. Ich finde auch verdient. Wir haben viel gelitten in dem Spiel, um dann auch Phasen zu bekommen, wo wir dann ein bisschen dominanter sind, wo wir dann auch zu Torchancen kommen. Und glaube, dass wir bis zu dem 1-1 echt gut hinten verteidigt haben, als Mannschaft sehr, sehr intensiv gespielt haben. Und dann ist es natürlich sehr, sehr bitter, dass wir am Ende dieses Spiel nicht gewinnen, weil wir lange dafür gearbeitet haben, mit 1-0 in Führung zu gehen, das Stadion wieder voll im Rücken war. Und wir sie dann eigentlich, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie wirklich drücken, wir sie dann eigentlich mit ihrer Freischusssituation wieder spielen.
Ja, wir hörten die Meinung von Niklas Füllkrug, der sagte, es wäre, also so verstehe ich ihn zumindest, verdient gewesen, wenn Borussia Dortmund das Ding gewonnen hätte. Ich meine, klar, wenn du in der 81. in Führung gehst und dann am Ende doch nur mit einem Zähler dastehst, dann ist das logischerweise unglücklich. Allerdings, man muss auch sagen, dass in diesem Spiel, das jetzt insgesamt nicht unbedingt so diese ganz so mitreißende Partie gewesen ist, wie man das vielleicht im Vorfeld hätte erwarten können, weil in der ersten Halbzeit Borussia Dortmund fand ich schon ein bisschen viel Respekt vor den Leverkusenern gehabt hatte. Sehr viel Ballbesitz, ich glaube 60% Ballbesitz für Leverkusen in Abschnitt 1. Sicherlich, der BVB hat das gut verteidigt, hat kaum richtig zwingende Möglichkeiten der Leverkusener zugelassen, die allerdings auch ohne ihr Mittelstürmer-Duo Boniface und Schick in dieses Spiel gestartet waren. Und auch, das darf man natürlich auch nicht vergessen, 48 Stunden weniger Regenerationszeit hatten. Der BVB hatte ja am Dienstag gegen Atletico diesen Kraftakt vollführt. Und Leverkusen musste am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League in London bei West Ham ran, sind da auch richtig gefordert worden. Ich fand, unterm Strich war es, und da muss ich dann Niklas Füllkrug widersprechen, war dieses Unentschieden in Ordnung. Und das hing auch daran, weil Borussia Dortmund ja derzeit mal wieder so eine gewisse Standardschwäche hat, zumindest was das Verteidigen von gegnerischen Standards angeht. Manni, es war jetzt nicht in den letzten Wochen zum ersten Mal, dass man da nach einer Ecke nicht gut aussieht, ne?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir erinnern uns zurück. Mönchengladbach war es schon soweit. Atletico Madrid und jetzt eben gegen Leverkusen das dritte Gegentor nach Standardsituation im dritten Spiel. Und ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, woran hat es gelegen, wie immer? Vor allem, wenn es natürlich so spät im Spiel ist, ist es dann eine Konzentrationsschwäche? Woran liegt's? Und das hat der BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu dieser Thematik gesagt.
Sie haben es ja angesprochen, die Standardsituation gegen Gladbach hat man sich dadurch ein Tor gefangen, gegen Atletico jetzt heute wieder. Woran arbeitet man da jetzt? Ist das eine Trainingssache? War es heute vielleicht auch eine Sache der Konzentration? Wie sehen Sie es?
Das ist immer eine Mischung aus ganz vielen Dingen. Natürlich versucht man daran zu arbeiten, aber in so einem Moment dann in der 96. Minute braucht man trotzdem natürlich nochmal absolute Fokussierung und jeder bei seinem Mann und dann einfach nochmal alles dafür tun, dass man sich wehrt in solchen Zweikämpfen. Der Laufweg ist, glaube ich, sehr, sehr gut, den er macht. Schwer dann zu verteidigen. Ich glaube, die Ecke ist auch richtig gut geschlagen. Manchmal gibt es womöglich auch wenig Dinge, die man tun kann, um so ein Tor immer zu verhindern. Wir werden es natürlich trotzdem analysieren. Wir werden es versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen, aber es war am Ende auch gut gemacht.
Ja, alles richtig soweit, was Sebastian Kehl da sagt. Ich fand allerdings auch, wenn man sich diese logischerweise dann etwas hektische Schlussphase der Leverkusener, die dann sehr viel Druck gemacht hat, hektisch dann vom BVB aufgrund des Leverkusener Drucks, aber wenn man sich die noch einmal vor Augen führt, da hat man es auch in anderen Situationen so ein bisschen an Klarheit vermissen lassen. Beispielsweise hatte diese Ecke, die ja auch in der Tat sehr gut ausgeführt war, beispielsweise hatte diese Ecke dann ja auch eine Vorgeschichte und da war es tatsächlich dann so, dass man einen Freistoß verursacht hat und dieser Freistoß, der war dann halt tatsächlich auch unnötig. Daraus entstanden dann ja zwei Ecken sogar und das sind so Sachen, da hat man so ein bisschen die Linie verloren. Ich fand, wie gesagt, das war nicht das beste Spiel von Borussia Dortmund jetzt in den letzten Wochen. Es war ein klarer leistungsmäßiger Abfall gegenüber dem Atletico-Spiel vom Dienstag, aber es war über weite Strecken ein gut strukturiertes Spiel des BVB, bis auf die Schlussphase dann. Nur auch da muss man sagen, gut, Leverkusen hat dann von der Bank nochmal richtig nachgelegt und da merkte man halt die Power, die die Mannschaft von Xabi Alonso derzeit hat. Man sieht die Qualität, man sieht auch das Selbstvertrauen. Ne? Total. Wahnsinn. Die glauben dann einfach noch an sich, die lassen dann halt nicht locker. Und Manni, ich glaube übrigens auch, dass dann, es ist ja dann auch nochmal richtig Hektik reingekommen in die Partie. Stichwort Rudelbildung, die hat auch dazu beigetragen, dass ja vielleicht der eine oder andere Borusse in seinen Gedanken dann in der Schlussphase nicht mehr ganz so klar war.
Ja, das kann gut sein. Da wird es dann natürlich mit allen Mitteln und Tricks versucht, irgendwie noch das Ruder rumzureißen. War so ein bisschen wie beim Eishockey, ne? Also sobald sich da so eine Rudelbildungen ergeben, da stehen dann auch immer die Zuschauer auf und manchmal ist es dann noch hitziger als das Spiel an sich, weil man ja schon sagen muss, diese erste Halbzeit, ja, die war zum Teil auch so ein bisschen einschläfernd, war natürlich sehr von Taktik geprägt und dann wurde es am Ende nochmal richtig hitzig. Also inklusive rote Karte, wir können ja nochmal drauf gucken, also es gab da eine Rudelbildung und dann war es so ein bisschen unübersichtlich und dann kam der Schiedsrichter und zückt eine rote Karte an Victor Boniface und der hat dann ganz ungläubig geguckt, wusste gar nicht, was genau passiert ist. Ich fand übrigens auch Stanisic sehr, sehr amüsant, als er Nico Schlotterbeck, dann der so ein bisschen mit Jeremy Frimpong, ja übrigens auch schon das ganze Spiel über immer wieder aneinander geraten ist, den dann so ein bisschen umgerasselt hat in bester Manier und am Ende hat dann eben Boniface die rote Karte bekommen. Der Schiedsrichter ist dann eben nochmal rausgegangen, hat sich's nochmal angeguckt und hat dann nach Videobeweis diese rote Karte zurückgenommen, Und hat dann gar keine, also Victor Boniface hat dann gar keine Karte mehr bekommen und dafür hat Granit Xhaka dann aber Geld bekommen. Und das fand ich, war ja auch sehr skurril, weil ich auch nicht wusste, dass es das möglich ist beim Videobeweis, dass man nachträglich eine gelbe Karte noch geben kann, wenn man zufällig noch wen anders da sieht. Oder irre ich mich jetzt? Hast du das schon mal gesehen?
Nee, also das habe ich auch selten gesehen, muss wohl absolut regelkonform gewesen sein, aber wie gesagt, ab und zu wird man dann auch ein bisschen überrascht, obwohl man sozusagen sich permanent mit diesem Sport und auch mit den jüngsten Entwicklungen und vielleicht auch Regeländerungen oder neuen Regelauslegungen beschäftigt. In jedem Fall war es ein ziemlich großer Aufreger, diese Rudelbildung da in der Schlussphase. Zweikampf Schlotterbeck-Frimpong, dann das Getümmel. Es wurde reichlich hin und her geschubst, dann die rote Karte gegen Boniface. Interessant auch, was der Schiedsrichter Daniel Siebert anschließend sagte. Erstmal hat er eingeräumt, dass er etwas zu spät dran war in dieser Situation. Und dann habe ihm sein Assistent aber mitgeteilt, dass Boniface den Gegenspieler gewürgt und zu Boden geschubbt hat. Deshalb hat er dann sofort die rote Karte gezeigt. Naja, und dann anschließend gab es dann doch noch mal die Revidierung des Ganzen. Er hat dann letztendlich dann doch gesehen, dass diese Entscheidung zu hart gewesen wäre. Gleichzeitig aber hat er auch noch gesehen, dass Xhaka sich eine Unsportlichkeit geleistet hatte, die aber jetzt auch nicht mehr als nur eine gelbe Karte gewesen wäre. Also auch da gab es ja wieder den Vorwurf, ob es da eine Würgeaktion gegeben hätte. Das hätte sich allerdings nicht so bestätigt. Also ziemlich verwirrende Angelegenheit, hat irgendwie minutenlang gedauert. Und es war schwer zu erkennen, oben von der Tribüne, von der Pressetribüne aus, wer da überhaupt was gemacht hat und wer da nichts gemacht hat in dieser Situation.
Ja, auf jeden Fall war Feuer drin.
Ja, kann man sagen.
Das ist ja auch gar nicht mal so schlimm. Ist auch gar nicht unbedingt immer ein schlechtes Zeichen, wenn so das Feuer lodert auf dem Platz in den Spielern. Das hat übrigens auch Gregor Kobel nach dem Spiel, fand ich sehr amüsant, auch auf deine Nachfrage hin, uns beschrieben. Und ich würde sagen, lass uns mal gemeinsam reinhören.
Gerne.
Ich war überrascht, dass es keine Rote gegeben hat, muss ich sagen. Also nicht von Boniface unbedingt, sondern allgemein einfach, ne? So, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es war schon sehr physisch alles, ne?
Kann man sagen.
Aber ich finde, vielleicht soll es nicht sagen, aber du, ein bisschen Emotionen und das ganze Zeug gehört auch dazu. Solange es jetzt nicht völlig eskaliert und noch im Rahmen bleibt, finde ich es auch okay. Ist auch gut ab und zu mal, ne? Dass ein bisschen Emotionen hochkommen, dass ein bisschen da ist. Ne? Das zeigt auch, dass wir auf dem Platz, wie es bei uns innen drin aussieht, ne? Und wie gesagt, solange es nicht zu schlimm ist, was ich finde, war es jetzt nicht. Darf ich vielleicht nicht sagen, aber gehört auch dazu. Ne? Ist gar nicht so doof ab und zu.
Also ab und zu gehört sowas auch dazu, meint auf jeden Fall Gregor Kobel. Und ich glaube, da sind sich auch alle Fußballfans und ich glaube, wir beide und ihr da draußen hoffentlich auch einig, dass das auch tatsächlich so ist. Also das ist doch schön, wenn da Leidenschaft dabei ist, wenn Emotionen dabei sind. Emotionen hat man übrigens auch bei Mats Hummels nach dem Spiel gesehen. Der war gefühlt auch gar nicht mehr einzubekommen, hat dann direkt nach Schlusspfiff erstmal den Ball in den Dortmunder Nachthimmel gebolzt, hat sich dann noch ein bisschen mit Sabitzer intensiv, würde ich es mal behaupten oder beschreiben, ausgetauscht über diesen Gegentreffer. Also der war richtig, richtig sauer und kaum mehr zu beruhigen. Obwohl man beim BVB ja sagen kann, nach dieser vergangenen Woche mit dem Auftritt auch in der Champions League, mit den Auftritten auch des FC Bayern gegen Arsenal oder auch von Leverkusen gegen West Ham, kann man sich ja eigentlich so ein Stück weit zurücklehnen, denn der Champions League Platz, der fünfte Champions League Platz ist in Reichweite dank des UEFA-Koeffizienten.
Ja, ja.
Und das ist ja durchaus eine entspanntere Situation.
Definitiv.
Hast du diesen Druckabfall irgendwie feststellen können bei den Beteiligten?
Also ich glaube schon, es war ganz interessant, als wir dann ja anschließend in dieser sogenannten Mixzone gestanden haben im Signal Iduna Park. Das ist diese Zone, in der dann die Journalisten die Gelegenheit haben, mit den Spielern zu sprechen, ist in Dortmund sozusagen in dieser Zufahrt zum Stadion, also quasi zwischen dem Signal Iduna Park und auf der anderen Seite dem alten Stadion Rote Erde. Ist in Dortmund eine recht zugige Angelegenheit. In allen anderen Bundesliga-Stadien ist das sozusagen Indoor, in Dortmund nicht. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil dann werden ab und zu Feuerwehrautos da noch rausgelotst und hupen einen in die Interviews rein. Also das ist, sagen wir mal, es gibt angenehmere Orte, um seinen Job zu verrichten. Auf jeden Fall, wenn man mit den Dortmunder Spielern da gesprochen hatte am Sonntag, und man hat sie auf diese Besonderheit in dieser Saison angesprochen, dass eventuell der fünfte Platz noch ausreichen konnte, kam eigentlich immer die gleiche Antwort. Dann sagt man, wir wollen auf jeden Fall Vierter werden und wir müssen noch Punkte sammeln. Aber ja, wir sind schon auch ein klein wenig, sagen wir mal, erleichtert, dass unter Umständen auch der fünfte Platz reichen wird. Denn ich meine, logischerweise der BVB hat 2 Punkte auf den Tabellenvierten auf RB Leipzig verloren. Jetzt kommt es ja zum direkten Duell am Samstag. Man muss bei RB antreten und das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ich glaube, es könnte den Dortmunder Spielern allerdings auch so ein klein wenig den Druck nehmen, den man jetzt natürlich aufgrund der schlechteren Ausgangsposition vor dieser Partie verspürt, dass man weiß, es kann auch ohne den vierten Platz am Ende gut gehen. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was insgesamt für eine gewisse Erleichterung sorgt bei den Borussen.
Ja, und vielleicht gibt es ja dann sogar nächstes Jahr einen sechsten Platz und der FC Augsburg spielt auf einmal gegen Real Madrid. Wie auch immer. Also es gibt tatsächlich diese Rechnung, wenn der BVB am Ende der Saison nur den fünften Platz dann besetzen wird, gewinnt aber die Champions League, sprich, dann ist man automatisch dabei, dann drückt sogar auch noch der sechstplatzierte aktuelle Eintracht Frankfurt nach. Und das wäre dann natürlich schon ein Hammer, ne? Wenn du dann 6 deutsche Vereine nächstes Jahr in der Champions League hast, das wäre auf jeden Fall krass. Aber ich glaube, für den BVB, egal welcher Platz es dann am Ende wird, wie auch immer, man muss nächstes Jahr einfach dabei sein. Und das sieht tatsächlich nach dieser vergangenen Woche sehr, sehr, sehr gut aus, kann man sagen. Und Druckabfall ist da, glaube ich, auf jeden Fall zu erkennen und wird sich dann auch am kommenden Spieltag gegen Leipzig dann vielleicht schon zeigen, die man ja dann tatsächlich sogar mit einem Sieg überholen kann. Man steht 2 Punkte hinter RB, kann also vorbeiziehen, wieder auf dem vierten Platz, hat es also auch noch in der eigenen Hand. Und ich glaube, gegen die Leipziger wird natürlich nicht leicht, zumal auch noch 2 Dauerläufer sozusagen der letzten Wochen gesperrt sind. Einmal Emre Can, der ja auch mal wieder, muss man sagen, auch so in den sozialen Netzwerken über Twitter oder X, wie man heute sagt, auch wieder sehr, sehr viel Kritik hat einstecken müssen von den Fans. Ich habe mir da so ein paar Sachen durchgelesen. Also den trifft schon immer gefühlt ein Stück weit härter, aber das ist auch wieder ein anderes Thema als andere, habe ich so das Gefühl. Und Olli Ian Marzen wird dann auch gelb gesperrt fehlen, hat sich in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen ja die 5. gelbe Karte eingehandelt und wurde dann zur Halbzeit auch wahrscheinlich auch genau wegen dieser gelben Karte, weil man eben keinen Platzverweis, nicht wieder Platzverweis riskieren wollte, ausgewechselt. Das erste Mal übrigens in der Halbzeit schon ausgewechselt. War auch nicht so wahnsinnig gut im Spiel, hatte ich das Gefühl. Der hatte seine Probleme. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, das war nicht sein bestes Spiel. In der Tat, das hing natürlich auch mit der Qualität der Gegenspieler zusammen. Leverkusen, alles andere als Laufkundschaft, logischerweise. Aber ich habe ihn auch schon mal, was die Abläufe angeht, irgendwie klarer gesehen. Da war Luft nach oben. Klar, du hast völlig recht, die Auswechslung ist erfolgt, weil er logischerweise rot oder gelb-rot gefährdet ist. Interessant für mich, was dann passiert. passierte. Also es war irgendwo naheliegend auch, dass Benzebaini fällt ja ohnehin aus. Es war naheliegend, dass Marius Wolf dann reinkommt. Dass dann aber von Edin Terzic sozusagen ein Wechsel der Besetzung der Außenverteidigerposition vollzogen worden ist. Also Wolf kam rein für den Linksverteidiger Marzen, ging aber auf die rechte Seite rüber und Riason ging von rechts auf die linke Seite. Also das ist schon ein deutlicher Fingerzeig, dass Terzic das auch in Leipzig wahrscheinlich ähnlich aufziehen wird. Emre Can, der Ausfall, können wir ja auch noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ich denke schon, dass es naheliegend sein wird, dass er wieder auf eine Holding Six setzen wird, Edin Terzic. Und da gibt es eigentlich im Kader von Borussia Dortmund nur eine Möglichkeit und das wäre dann Salih Özcan. Also ich glaube, dass Sabitzer...
Eher als Felix Metscher, meinst du?
Ja, doch, das denke ich schon. Ja. Also ich glaube, dass Felix Metscher eher von der Veranlagung her ein Achter ist. Jemand, der, wenn es gut läuft, den kompletten Raum zwischen den beiden Strafräumen abdecken kann. Zuletzt war es allerdings auch nicht so doll, wenn er denn mal von Beginn an gespielt hat, wie beispielsweise in dem Hinspiel Viertelfinale Champions League bei Atletico Madrid. Deshalb gehe ich davon aus, und Terzic wird auch davon ausgehen, dass man in Leipzig wahrscheinlich auch eher mal auf Kompaktheit setzen muss, dass er dann auf Salih Özcan setzen wird, auf der 6 und dass Marcel Sabitzer sozusagen diese etwas offensivere Rolle, also manchmal auf einer Höhe mit der Holding Six, in dem Fall mit Özcan, manchmal auch ein bisschen davor ausfüllen wird. Also so würde ich das mal ganz vorsichtig prognostizieren.
Ja. Ja, ich glaube, damit könntest du richtig liegen. Und ich finde es aber auch ganz spannend, weil eben Ian Marzen, seit er gekommen ist im Winter, ja immer gesetzt war, immer auch sehr, sehr gut gespielt hat, war gerade in den ersten Spielen, ja gefühlt in jedem Spiel bester Dortmunder. Ich weiß noch, wir haben dann immer unseren Spieler der Woche gekürt und haben eigentlich jede Woche gesagt, naja, eigentlich müsste es jetzt wieder Ian Marzen sein. Also der hat da richtig, richtig gut performt. Jetzt glaube ich, klar, ist Dortmund allgemein die Mannschaft ein bisschen besser, ein bisschen selbstbewusster, spielerisch besser geworden, auch ballsicherer. Sprich, er sticht jetzt nicht mehr ganz so sehr hervor. Die Gegner haben sich vielleicht jetzt auch ein Stück weit auf ihn eingestellt. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, naja, vielleicht lässt er auch gerade so ein bisschen nach?
Ja, also ich meine, der kam im Januar nach Dortmund, der ist sofort durchgestartet, also während damals Jadon Sancho, der ja auch nicht hundertprozentig fit war, als er kam, hat er sofort von Anfang an gespielt, hat von Anfang an Leistung gezeigt, dass der jetzt gerade, wo es zuletzt auch englische Wochen mit intensiven Spielen gegeben hat, mal so ein bisschen durchhängt, das müsste man vielleicht sogar auch nachvollziehen können, denke ich. Ja, er war schon mal in besserer Verfassung. Und ja, ich denke auch, dass es sicherlich ihm vielleicht auch gut tun wird, dass er jetzt diese, wenn auch unfreiwillige Pause da bekommen wird. Also ich glaube, dass er noch sehr, sehr wichtig werden wird im Saisonendspurt. Und ich denke, dass einfach der BVB da auch auf andere Lösungen setzen kann. Denn Marius Wolf ist jemand, der an verschiedener Stelle auch immer wieder gute Dienste geleistet hat, wenn er reingekommen ist. Ich glaube, man muss sich jetzt auch keine allzu großen Sorgen für das Leipzig-Spiel machen.
Okay, ja, also würdest du sagen, ist dann auch vielleicht mal für ein Spiel austauschbar und zudem, du hast es ja auch angesprochen, warten ja auch dann noch, ja, sehr erfreulich natürlich aus Dortmunder Sicht, die englischen Wochen mit zwei Spielen gegen Paris und dann gibt es ja vielleicht noch das ganz, ganz große Spiel in diesem Jahr. Ich sage nur Wembley, aber ich glaube, so weit wollen wir jetzt gar nicht vorgreifen und ja, machen es einfach wie Xabi Alonso, denken von Spiel zu Spiel und das ist eben RB Leipzig.
Ja, genau, so machen wir das. Zumal es gibt ja dann auch in einer Woche noch eine Ausgabe der Dortmund-Woche und dann werden wir uns natürlich intensiv um die Champions League kümmern, um die Halbfinalspiele. So PSG, Ante Portas wird es dann heißen, wenn das Star-Ensemble mal wieder, kann man sagen, nach Dortmund kommen wird. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, also so ein ganz, ganz kleiner Vorgucker sei dann doch erlaubt, ist die Tatsache, dass der BVB sich, wenn man sich nochmal diese beiden Gruppenspiele aus der diesjährigen Champions League-Saison vor Augen führt, dass der BVB im zweiten Spiel deutlich besser wusste, wie mit PSG umzugehen ist, als im ersten Spiel, wo man so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange war. Also,
ja.
Ihr erlebt einen alten Mann durchaus hoffnungsfroh im Hinblick auf das Champions League-Halbfinale.
Aber einen schönen Mann.
Danke.
So bist du auf jeden Fall in die Folge gestartet.
Ja, so bin ich in die Folge gestartet, genau. Also, wenn uns sonst keiner lobt aufgrund unseres Aussehens, dann machen wir beide das selbst.
Dann machen wir selber.
Genau.
So, genau. Sehen wir uns dann in Leipzig, Olli?
Nein, in Leipzig werden wir uns nicht sehen. Wie heißt das so schön? Ich gehe fremd. Am Samstag spielt ein Verein mit königsblauen Farben.
Ui, gegen Düsseldorf, ne?
Gegen Fortuna Düsseldorf. Und das ist natürlich das Live-Spiel von Sport 1. Und da bin ich dann im Einsatz. Ich werde mit Spannung natürlich mitverfolgen am Nachmittag in den Stunden davor, was RB Leipzig gegen Borussia Dortmund macht und auch was du dann in Leipzig so veranstaltest, ob du gute Nachrichten mitbringen kannst.
Ich werde berichten, du wirst es mitbekommen. Und ja, dann würde ich sagen, Olli, machen wir den Sack zu.
Genau.
Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, euch da draußen natürlich auch. Und ja, verbleibe mit hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll verbleiben wir
absolut,
heute.
Absolut. Und immer dran denken. Und jetzt, ja, lupfen. Ne? Und dann weiß jeder, wer gemeint ist. Auch Sebastian Allaire dürfte es mittlerweile mitbekommen haben. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.